Bild habe ich schon gestern Abend gezeigt. Dill, Kümmel und Weizen. Dein Typ ist gefragt. Den Mann, den wir hier sehen, kenne ich persönlich. Er ist ein palästinensischer Christ aus Nazareth. Wenn man heute Landwirtschaft erleben will, wie zu biblischen Zeiten, geht man nicht zu den Israelis. Die treiben eine ganz andere Landwirtschaft als damals zu biblischen Zeiten. Wenn ich von biblischen Zeiten rede, rede ich vom Alten wie auch das Neue Testament. Da muss man zu den Palästinensern gehen. Die Palästinenser machen das meiste immer noch von Hand. Und man fühlt sich, wenn man sie besucht, auf den Feldern, wie im Alten Testament zurückversetzt. Interessanterweise benutzen die heutigen palästinensischen Landwirte, die übrigens sehr freundliche Leute sind. Man wird nicht gebombt und erschossen und so weiter. Ja. Also wir sind ständig dort in diesem Gebiet. Die benutzen interessanterweise die alten landwirtschaftlichen Terrassen die von den Juden vor tausenden von Jahren angelegt wurden. Die werden einfach immer wieder imstande gesetzt, repariert, wo nötig. Während dem starken Winterregen kann etwas weggerissen werden. Wir sehen das hier bei der untersten Mauer. Wenn man diese Terrassen nicht an den Hängen angelegt hätte, dann wären den sehr starken Winterregen, und der Regen kommt wirklich daher, dann wird sämtliche Erde weggerissen in kürzester Zeit. Das Wasser kann sowieso nicht in den harten Boden hineindringen. Die Erde sammelt sich höchstens in den Talsohlen, aber die ganze Hänge gehen verloren. Und so hat man schon vor tausenden von Jahren, manchmal direkt auf der Nacht den Felsen, Terrassenmauern aufgebaut und dahinter aufgeschüttet. Und so kann man auch in diesen hügeligen und gebirgigen Gebieten Landwirtschaft treiben. Nun, warum bewirtschafteten die Israeliten und Juden, wir müssen unterscheiden hier zwischen Israeliten und Juden damals, den steilen Hängen? Wenn ein Schreibfehler drin ist, das hat damit zu tun, dass ich müde war, als ich heute Morgen einiges gemacht habe. Sie können das kurz notieren, mir nachher darauf aufmerksam machen. Warum waren die Israeliten und die Juden oben auf dem Hügel und Bergen und nicht in der fruchtbaren Ebene? Das hat einen Grund. Wir wollen hier auf die Karte kurz uns orientieren. Das große Meer ist das heutige Mittelmeer, das Salzmeer, das heutige Tote Meer, nur 4000 Jahre alt, zur Zeit von Abraham war das ein fruchtbares Tal. Meine Frau befindet sich gerade im Moment hier, ja, kommt morgen zurück. Sie ist mit einer Frauengruppe, sie macht das jedes Jahr im November, kann man zum halben Preis, wunderschönes Hotel, Halbpension für 50 bis 60 Euro, das ist super. Das Kinneret, das ist das hebräische Wort für Harfe, dieses heutige Galiläische Meer sieht von oben aus wie eine alttestamentliche Laute oder Harfe. Innerhalb der gestrickelten Linien war das Königreich von Saul. Also zuerst hat Gott dem Volk geholfen, unter Josua das Land einzunehmen. Da kam die Zeit der Richter, wo jeder tat, was richtig war in seinen eigenen Augen. Und so ging vieles, was Josua schon erobert hat und was Gott seinem Volk schenken wollte, wieder verloren. Die mussten ganze Gebiete abtreten wegen ihren Ungehorsam. Wir lesen im Buch Richter, so kam es, dass die Israeliten taten, was Yahweh, was ist der Name von ihrem Gott, ja, bedeutet der Ewige, was Yahweh missfiel. Sie verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Darf ich um ein Glas Wasser bitten? Ah! Ach so, danke. Ja, ich habe nur die Kerzen gesehen. Ich habe gedacht, ja. Sie fingen an, die Götter ihrer Nachbarvölker anzubeten und beleidigten damit Yahweh. weil sie an seiner Stelle den Gott Baal repräsentiert von einem stehenden Stein und die Göttin Astarte repräsentiert von Holzpfählen, die unterdessen verrottet sind, verehrten, wurde Yahweh zornig auf sie. Ich habe vor einigen Jahren in Hazor hier ausgegraben. Wir sehen hier im Vordergrund das Fundament eines israelischen Heiligtums. Also ist ein kananäischer Gottheit hier, der als stehender Stein, der Gott Baal, der dargestellt wird. Aber in der Zeit der Richter haben die Juden angefangen, wirklich die Götter der Kananiter, der Kananäer, anzubeten. Und man findet das überall in Israel, ja, an verschiedenen Stellen, wenn man ausgräbt. Ich bin archäologischer Fotograf, ich arbeite seit Jahren in der Archäologie in Israel. Und in verschiedenen Orten, ich habe in Megiddo, Hazor ausgegraben, seit einigen Jahren bin ich archäologischer Fotograf für die Ausgrabung in Gat. Gat war zuerst eine kananäische Stadt, dann haben die Philister das übernommen und nachher Israeliten und später mussten die Israeliten das aufgeben. Und man findet bei unserer Ausgrabung immer wieder solche kananäische Heiligtümer, die aber von Juden gemacht worden sind, besonders in der Zeit der Richter. Und im Grunde genommen ist das bei den sehr vielen heutigen jungen Israelis nicht anders. Die Götter sind anders, aber im Prinzip dasselbe. Und das hat seine Folgen und wird seine Folgen haben. Denn Armageddon kommt. Irgendwann. Er ließ immer wieder räuberische Nomadenvölker über sie herfallen, die sie ausplunderten. Wir denken zum Beispiel hier an die Midianiter und die Amalekiter, die aus dem Osten kamen zur Zeit von Gideon und das ganze Land verwüsteten. Er gab sie auch den feindlichen Nachbarvölkern preis. Die Kananiter könnten schon in der fruchtbaren Ebene um Megiddo Fuß fassen, Bet-Shan, oben bei Hazor und anderswo. In der Küstennebe hatten die Kananiter Städte gehabt, Ashdod, Ashkelon, Gaza, das ist der heutige Gaza, Ekron, Gat. Auch dem von Gott vorgesehenen Ort, wo eigentlich die Hauptstadt des Landes sein sollte, lag noch in kananäischen Händen. Die Jebusiter, ein kananäisches Volk, konnten sich dort festkrallen. Gerade südlich von Sauls Hauptquartier in Gibea, es muss ein ständiger Dorn im Auge gewesen sein für Saul, dass er die Jebusiter nicht vertreiben konnte, aber da war kein Segen mehr darin. Übrigens, Sauls Hausmacht war im Norden, das nannte man damals Israel. Früher zur Zeit von Abraham und so weiter war alles Israel, beziehungsweise ab Jakob alles Israel. Und im Süden war der große Stamm Juda. Und so wird in dieser Zeit oft in der Bibel zwischen den Juden und den Israeliten unterschieden. Nun, eigentlich, wenn das Volk Gottes gehorsam gewesen wäre, wären ohne weiteres zum Beispiel die Kananiter an der Küstenebene zu vertreiben gewesen. Das machten die Philister, die kamen nach und nach, die Männer mit Schiffen, die Frauen und Kinder, die Wagen, die Küste entlang, in Wagen. Und die Philister haben diese kananäischen Städte eingenommen und zu ihren Hauptstädten gemacht. In der Bibel wird von den Philistern geschrieben. Das ist der Oberbegriff von mehreren Stämmen, ja. Ein Stamm war in Ashdod und Umgebung, einer Ashkelon und Umgebung. Jeder Stamm hat seinen eigenen König. Aber gemeinsam waren sie Philister. Und wenn es darum ging, Saul zu bekämpfen, haben sie sich zusammengerottet und gingen gemeinsam gegen den Israeliten und den Juden vor. Sind wir soweit? Ja, dann nehme ich sie entgegen. Dann musst du nicht die ganze Zeit sie halten. Danke. Ah, der kommt noch. Okay, du bist einfach hier auf dem Fenster, Sims, aber mich ja nicht nach Hause fahren lassen, ohne meine dosen, ja. Also eigentlich, wenn Gottes Volk gehorsam gewesen wäre, hätten sie locker die Küstenebene behalten können. Josua hat das alles eingenommen. Die haben das einfach alles wieder abtreten müssen wegen ihren Ungehorsam. Meine Eltern haben mir einmal als junge Teenie gesagt, Richard, du weißt gar nicht, was du alles im Leben schon verpasst hast. Wir wollten oft Dinge mit dir machen und du warst so bockig, du warst so ungehorsam, wir mussten es unterlassen. Und da habe ich gedacht, das ist nichts anderes, was hier geschehen ist. Und ich denke, wir Christen manchmal verpassen auch vieles, was Gott schenken möchte, wenn wir nicht ganz auf sein Wort eingehen. Das Prinzip ist zu allen Seiten gleich geblieben. Also damals waren die Juden und die Israeliten oben auf den sehr schwierig zu bewirtschaftenden Bergen. Die Kanaaniter waren in der fruchtbaren Ebene, die Philister ebenfalls. Jerusalem lag noch in fremden Händen. Heute ist es anders. Heute sind die Palästinenser oben auf den Bergen, in den Hügeln. Die Israelis, die meisten Israelis sind unten in der Ebene, in der Küstenebene, oben in Galiläa. Jerusalem ist ihre Hauptstadt. Aber nach und nach über die letzten Jahre sind immer mehr israelische Siedler, wir reden jetzt von der heutigen Zeit, einfach haben Siedlungen gegründet, dort wo sie früher waren. Sie sagen, das ganze Land hat Gott uns gegeben, nicht nur die Küstenebene. Sie haben gesagt, David ist nicht spazieren gegangen an der Strand von Tel Aviv, ja, sondern eigentlich gehört das ganze Land deinem Volk und wir haben das Recht hier auch zu wohnen. Deswegen diese Siedlungen, wovon man immer wieder hört. Aber im Großen und Ganzen sind die Berge und die Hügel von den Palästinensern heute besetzt. Die Israelis, sei es in der Ebene oder in den Siedlungen, die treiben eine völlig andere Landwirtschaft als in biblischen Zeiten. Eine hochindustrialisierte, sehr effektive, computergesteuerte Landwirtschaft. Nicht im geringsten zu vergleichen mit dem, wovon wir in der Bibel lesen können. Es sind die Palästinenser heute, die Landwirtschaft treiben wie zu biblischen Zeiten. Sie merken, dass ich ein bisschen freundlich von den Palästinensern rede. Ich bin selber Jude, jüdische Abstammung, aber ich habe gute palästinensische Freunde und ich weiß, die meisten wollen auch nur in Frieden mit ihren jüdischen Nachbarn, israelischen Nachbarn leben. Aber es gibt natürlich die Scharfmacher. Und im Moment geht es wieder los, weil Iran, der hinter der Hamas steckt, die stecken selber in große Not. Die iranische Währung ist eigentlich total abgewertet. Und das Volk steht kurz vor einer eigenen Revolution. Und die Mullahs wollen ablenken. Und so hat man die Hamas wieder losgelassen. Mit Raketen, die eigentlich hauptsächlich von Iran geliefert worden sind. Das ist ein bisschen so der Hintergrund von dem, was gerade im Moment los ist. Aber egal wer du bist, ob Palästinenser oder Jude, darf ich Sie daran erinnern, falls Sie vergessen haben, stellen Sie Ihre Handy bitte leise. Ganz herzlichen Dank. Kein Rassel, sehr gut. Der junge Mann trägt Adidas Turnschuhe, Levi Blue Jeans, aber die Landwirtschaft, die diesen jungen palästinensischen Farmer treibt, ist wie vor Tausenden von Jahren. Und jedes kleine Stück wird bewirtschaftet. Und jetzt mit diesen Hintergrundinformationen kommen wir zu unserem Predigttext heute Morgen. Sie brauchen gar nicht nachzuschlagen, es wird alles auf der Leinwand erscheinen. Wir lesen aus einer jüdischen Übersetzung. Naftali Herz Tursinai studierte in Berlin und Wien, konnte sich gerade vor dem Zweiten Weltkrieg absetzen nach Israel und war ganz wesentlich beteiligt bei der Wiederbelebung der modernen hebräischen Sprache im heutigen Israel. Aber sein Herz schlägt für Deutsch, das ist seine Muttersprache. Und so hat er vor einigen Jahren direkt aus dem Hebräischen Das Alte Testament, die Juden nennen das die Bibel. Wenn wir mit jüdischen Freunden reden, reden wir nie vom Alten und Neuen Testament, weil das verstehen sie nicht. Die Bibel ist das Alte Testament. Ja, wir reden von ihrem Messias, freilich, und von den Schriften, die sich auf ihn direkt beziehen. Also die Heilige Schrift, das Alte Testament, in Deutsch übersetzt, und die Spezialität von Tour Sinai ist, zu versuchen, obwohl er sagt, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, zu versuchen, den natürlichen sprachlichen Rhythmus des Hebräischen in Deutsch zu übertragen. Er sagt, es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, denn Deutsche brauchen dreimal mehr Wörter als die Hebräer. Also ist wirklich sehr knapp gehalten, das Hebräische. Aber wir werden sehen, zum Beispiel dieser Text, wenn wir lesen, anfangen, man merkt einen gewissen Rhythmus darin. Horcht auf, höret meine Stimme. Vernehmt, höret meine Rede. Es gibt nicht nur einen sprachlichen Rhythmus, im Hebräischen noch deutlicher. Das Wesentliche an hebräischer Dichtung ist der Parallelismus, also Poesie im Stereo. Denn es wird wiederholt, zum Beispiel, horcht auf, vernehmet. Andere Worte, aber es geht um dasselbe. Höret, höret, meine Stimme, meine Rede. Warum dieser Parallelismus? Um wirklich sagen, hey, hör mal zu. Ja? Oder es werden Gegensätze aufgestellt, die Gott folgen und die Gottlosen gegenübergestellt. Der erste Teil geht um die einen und der zweite Teil geht um die andere. Ja? Und es wird zusätzliche Informationen, dass der erste Aussage unterstützt, hinzugefügt in der zweiten Zeile. Horcht auf und höret meine Stimme, vernehmt und höret meine Rede. Pflügt all den Tag den Pflüger umzusehen, bricht auf und furcht er unaufhörlich seinen Boden. Der Boden in Israel ist am Ende der Trockenzeit und das dauert von April bis im Spätherbst hinein, gibt es überhaupt keinen Regen. Wenn es mal ein paar Tröpfchen gibt, stürzen alle aus dem Häuser und schauen den Himmel an, was ist da los. Ja. Und der Boden trocknet aus und der Boden ist sowieso steinig und so kurz vor der Regenzeit muss gepflügt werden, damit die Feuchtigkeit nachher in die Erde hineindringen kann und damit der Saat auch hineindringen kann. Aber der weise Landwirt weiß, er darf den Boden nicht bis geht nicht mehr pflügen. Man kann durch übermäßige Pflügen den Boden kaputt machen. Und so mit einer gewissen Weisheit weiß er, oh, dieser Boden muss ich ein bisschen länger pflügen, dieser ein bisschen weniger, hier muss ich ziemlich tief, hier muss ich nicht so tief und so weiter und so fort. Das sind Erfahrungen, die im Grunde genommen schlussendlich von Gott gegeben worden sind. Diese Weisheiten, diese bäuerlichen Weisheiten, sind Erfahrungswerte, man lernt es von den Eltern und so weiter und so fort über Generationen. Wir werden sehen, dass dieses Bild ein Gleichnis ist, denn genau wie der Landwirt seinerweise mit seinem Boden umgeht, geht der himmlische Landwirt seinerweise mit dem Boden unseres Herzens um. Denn seien wir schon lange Christen oder noch nicht, oder im Begriff zu werden, jeder von uns braucht ein vorbereitetes Herz, damit das Wort Gottes hineindringen kann. Denn man kann als Christ hart werden. Irgendwie das Wort berührt in einem nicht mehr. Man geht nicht mehr darauf ein. Und da muss Gott anfangen zu pflügen. Nicht um uns zu zerstören, sondern individuell. Der eine braucht es ein bisschen fester, der andere weniger. Gott weiß es. Er kennt unseren Herzen besser als wir selber, besser als unsere Ehefrauen und Ehemänner. Besser als Eltern, ihre Kinder. Gott weiß, wie er mit dem Boden unseres Herzens umzugehen hat. Und ich werde heute Morgen ein paar Beispiele aus unserer Familie bringen, um das zu illustrieren. Ich bin in Kanada geboren, in Toronto, verbrachte nur ein paar Stunden dort, denn wir wohnten in Kingston, Ontario, am Ontariosee, nördlich der Vereinigten Staaten. Mein Großvater mütterlicherseits war Fischer und Landwirt an der West-, an der Ostküste von Kanada, der Atlantikküste. Und er vernahm innerlich die Berufung Gottes, um Menschenfischer zu werden, hat Boot und Land verlassen, ging mit der Eisenbahn und dann nachher mit dem Schiff nach China als Evangelist. Hat mit der China-Inland-Mission in China gearbeitet. Und dort traf er eine junge jüdische Krankenschwester, die während einer Evangelisation in England, wo sie lebte früher, ihren Herrn und Heiland, ihren Messias, gefunden hat. Also eine junge jüdische Christin. Sie heirateten, schon in China sind drei Kinder geboren, meine Mutter, die älteste, dort in der Mitte. Aber sie konnte nicht lange in China bleiben, denn als die Kinder etwa, meine Mutter war dann 15, wo es geschah, da hat Mao Zedong, Kommunist, das Land übernehmen können. Die Familie musste fliehen. Aber mein Großvater wollte nicht wieder fischen gehen an der Ostküste. Meine Mutter war zu der Zeit so Teenager. Sie sind umgezogen nach Cochrane, in Provinz Ontario, ein bisschen südlich von Hudson Bay, denn mein Großvater wollte weiter missionieren unter Indianern und Trapper. Nun, seine Kinder waren dann schon in dem Alter, wo man ins Gymnasium geht, und deswegen hat er in Cochrane gelebt. Dort war ein Gymnasium weit und breit, sonst keiner. Aber er ging dann nach Norden in den Busch selber zu den Indianern und den Trappern. Mein Vater ist in Russland geboren. Er ist nicht russischer Abstammung. Sein Vater war ein englischer Elektroingenieur, hat für den Zar gearbeitet am Bau der transsibirischen Eisenbahn, aber auch sie mussten fliehen, als der Zar gestürzt wurde und die Kommunisten Russland übernommen haben. Und mein Großvater, obwohl Engländer, bekam eine Aufgabe, einen riesen Wasserkraftwerk, war wie gesagt Elektroingenieur, zu bauen und zu betreiben in einem ganz kleinen Ort nördlich von Cochrane, nicht unweit von James Bay und Hudson Bay. Und so ist mein Vater unter den Indianern und Trappern aufgewachsen. Im Dorf gab es eine Grundschule, aber freilich kein Gymnasium. Und so, als es so weit war, dass er ins Gymnasium musste, fuhr er jeden Sonntagabend mit der Eisenbahn einige Stunden nach Süden und dann am Freitag wieder zu seinen Eltern nach Hause fürs Wochenende. Freilich brauchte er ein Zimmer als junger Gymnasiast. Mein Großvater mütterlicherseits brauchte Geld, und so hat er ein Zimmer an diesen jungen Mann vermietet. Sie ahnen es schon, es wird langsam romantisch. Denn als die beiden Schwestern diesen Traummann, ob sie damit einverstanden sind oder nicht, in ihren Augen war er ein Traummann, gesehen hat, fast 2 Meter groß. Ich schlage meine Mutter eher nach. Ja. Sportlich, Abenteurer, hat mit Indianern gejagt und gefischt. Stark, war Baumfäller. Intelligent, er hat wie sein Vater an der Uni nachher angefangen zu studieren und wurde Elektroingenieur. Und als die beiden Schwestern diesen Traummann sahen, da haben sie nur noch rosa-rote Herzchen gesehen. Und er war noch dazu unheimlich höflich, liebenswürdig, charakterlich, also ein ganz feiner junger Mann. Mein Großvater, Traummann hin oder her, war gar nicht so erbaut über dieses Verhältnis, denn mein Vater ist gottlos aufgewachsen, losgelöst von Gott. Er war einfach ein guter Mensch, und bekanntlich brauchen gute Menschen gar keinen Gott. Die kommen selber zurecht. Ja? Und seine Eltern ebenfalls. Gute Menschen, aber losgelöst von Gott. Gott hat keinen Platz in ihrem Leben, in ihren Herzen, in ihren Gedanken. Die waren gute Menschen. Allerdings, mein Großvater aus Erfahrung, aber auch aus der Bibel wusste, das wird nicht gut gehen. Wenn seine Tochter, die schon als Kind eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, diesen Traummann, der aber ein gottloser Traummann war, charakterlich hervorragend, aber losgelöst von Gott, wenn die miteinander sich befreunden und es zu einer Hochzeit kommen sollte, so war er sehr besorgt. Aber er kannte seine Tochter. Er hat sie gewarnt, die Mutter auch. Er hat gewusst, er kann nicht ständig auf sie einreden, denn so liebevoll wie sie aussieht, knallhart. Knallharter Kopf. Und sie hat ihren Willen durchgesetzt. Sie hat die jüngere Schwester ausgestochen, die daraufhin lebenlang ledig blieb. Und sie hat diesen Traummann an sich gebunden mit Fäden der Liebe. Und sie heirateten. Und alles so, sah so rosig aus, so wunderschön. Aber da kamen dunkle Wolken auf. Der Zweite Weltkrieg. Und da musste mein Vater sein Universitätsstudium kurz vor dem Abschluss unterbrechen und diente in der kanadischen Luftwaffe. Sie flogen nämlich, er mit seiner Mannschaft, sie flogen über den Nordatlantik auf die Suche nach deutschen U-Booten, um diese U-Booten zu versenken, bevor sie die Versorgungsschiffe der Alliierten, die von Amerika nach England hinübergefahren sind, sinken konnten. Wieder, ich weiß nicht, ob Sie damit einverstanden, das ist der Traummann. Unterdessen waren sie verheiratet. Meine Mutter war also eine Kriegsbraut. Sie hat selten ihr Mann in den Jahren gesehen. Und der kleine Richard, der hat auch seinen Vater selten erlebt. Für dieses Bild wurde mein Vater später dekoriert. Es war das erste Mal, dass man die Versenkung von einem deutschen U-Boot auf Film festhalten konnte. Mein Vater war Navigator. Er saß in einem durchsichtigen Kuppel am Bauch von diesem Flugzeug. Pilot, Co-Pilot, Ingenieur und einer mit dem Maschinengewehr. Und Adolf Hitler hat einen riesen Fehler gemacht. Er hat gesagt, wir Deutschen sind keine Feiglinge. Die U-Booten tauchen nicht, wenn die feindlichen Flugzeuge kommen. Sie schießen zurück. Und das war natürlich ein Todesurteil für viele Besatzungen dieser deutschen U-Booten. Aber zuerst musste man direkt über das U-Boot fliegen, während dem geschossen wurde. Und da flogen die Kugeln meinem Vater vorbei, hielt eine ruhige Hand und konnte dieses Bild machen. Es war lange Zeit top secret, ich habe es unterdessen bei mir. Und mein Vater bekam nach dem Krieg eben eine Medaille, eine hohe Aufzeichnung für dieses Bild. Vor einigen Jahren war ich in Wilhelmshaven in Norddeutschland, bei diesem Mann zu Gast, und er hat gesagt, möchtest du das Deutsche Marinemuseum besuchen? So, ja, sehr gern. Und so gingen wir hin mit seinen Kindern und ein paar Nachbarkinder. Und ich bekam zum ersten Mal in meinem Leben die Möglichkeit, in ein deutschen U-Boot zu gehen, überhaupt in ein U-Boot. Seine und die anderen Kinder waren total begeistert. Mir wurde es aber schlecht. Nicht, weil es ein engen Raum war. Das ertrage ich. Aber ich habe plötzlich deutlich in meinen Ohren die Schreie von den deutschen Marinesoldaten, die mein Vater getötet hat mit seiner Mannschaft. Und ich dachte, oh mein Gott, welch ein Wunder, dass heute viele meiner besten Freunde Deutsche sind. Mein Vater hat sie versucht umzubringen. Welch eine Gnade, dass es heute Frieden gibt zwischen England, abgesehen von EU und solche Dinge, und Deutschland und Kanada dementsprechend. Einmal, als sie über den Nordatlantik flogen, fielen plötzlich alle vier Motoren aus. Und während der Ingenieur, Pilot und Co-Pilot vergeblich versucht haben, die Motoren wieder ins Leben zu erwecken, sieht mein Vater, der saß als Navigator in diesem durchsichtigen Kuppel am Bauch vom Flugzeug, er sieht die Wellen vom Nordatlantik, die kommen immer näher, dunkle Wellen mit weißen Eisschollen, es war mitten im Winter. Und das Meer war plötzlich nur einige Meter unter seinen Füßen. Und zum ersten Mal in seinem Leben hat er gebetet. Ja, er hat geschrien: Oh Gott, rett uns! Ich werde dich dann dienen! Brumm! In dem Moment sprangen alle vier Motoren an. Boah, Glück gehabt, eh? Wow, das war knapp, ja. Mein Vater hat freilich sein Gebet ziemlich schnell vergessen, Gott aber nicht. Nach dem Krieg konnte er sein Studium fertig machen und wir lebten als Familie sowieso in Kingston. So bekam er als Traumingenieur einen Traumjob in einem großen Fabrik, als Elektroingenieur. Im ersten Sommer hatte er freilich keine Sommerferien, weil er hat gerade angefangen, ein paar Wochen, Monate früher mit der Arbeit. Und so ging meine Mutter allein mit dem kleinen Richard zuerst zu ihren Eltern und dann zu seinen Eltern in der Sommerferien. Und das ist das letzte Bild, das von mir aufgenommen wurde, bevor ich gelähmt wurde. Ich konnte nicht mehr laufen, mehr als ein Jahr lang. Meine Mutter, Krankenschwester, wie ihre Mutter, hat mit einem Schlag realisiert, jetzt wird mein Leben anders. Bis dahin Party und alles und Freunde, Gesellschaft. Jetzt hat sie gemerkt, oh, jetzt habe ich einen Klotz am Bein. Der kleine Richard hat den ersten Jahr sogar von der Schule verpasst, wegen dieser Lähmung. Kaum hat sie angefangen, sich abzufinden mit diesem Schlag, bekam sie ein Telegramm. Stellt euch vor, es gab eine Zeit, wo es keine Handys gab, ja, und so, und nicht einmal ein Telefon dort, ja. Sie bekam ein Telegramm von Kingston, Ontario, Allgemeine Krankenhaus: Frau Wiskin, kommen Sie sofort nach Hause, Ihr Mann liegt bei uns am Sterben. Gott war am Flügen. Mein Vater hat in derselben Woche wie ich Kinderlähmung bekommen. Ich an den Beinen, er den kompletten Körper. Auch seine Lunge war befallen. Er konnte nicht mehr von selbst atmen. Man hat ihn in eine sogenannte eiserne Lunge getan. Es hat für ihn geatmet. Aber die Ärzte waren es im Klaren, er wird ziemlich schnell sterben. Hoffentlich kommt die Frau, bevor er stirbt. Also meine Mutter, 3 Tage und 3 Nächte mit der Eisenbahn nach Kingston, kam am Bahnhof an, da war ein Telefon, wie gesagt, keine Handys, rief im Allgemeinen Krankenhaus an, als die Dame an der Rezeption, so ein Riesenkrankenhaus mit hunderten von Betten, den Namen Wiskin hörte, hat sie sofort meine Mutter mit der Oberschwester verbunden. Frau Wiskin, es tut mir sehr leid, Ihr Mann ist soeben bei uns gestorben. Kommen Sie zum Spital, ich werde Sie persönlich am Eingang empfangen nehmen. Und so ging meine Mutter, total geschockt, mit dem kleinen Richard in der Hand zum Spital. Wie versprochen, da war die Oberschwester. Richard wurde irgendeine Krankenschwester anvertraut und die gingen beide dem Zimmer, wo die Leiche unter einem weißen Tuch lag. Und die beiden Frauen sind fast ohnmächtig geworden, denn plötzlich haben sie gemerkt, das Tuch hat sich auf und ab bewegt. Mein Vater war wieder einer Weile zum Leben erweckt worden. Es wurde alles nachher untersucht, das war der Chefarzt selber, der ihn tot erklärt hat. Er war wirklich tot, es war keine Fehldiagnose, er war tot. Wir haben erst einige Jahre später erfahren, was da geschehen ist. Damals, als mein Vater starb, um 3 Uhr am Nachmittag, war eine kleine Gruppe von Christen aus verschiedenen Gemeinden gemeinsam am Beten für verschiedene missionarische Anliegen. Sie hatten schon lange für meine Großeltern in China als Missionare gebetet, weiterhin, als sie in Nordkanada unter die Indianer und Trapper gebetet haben. Sie kannten meine Eltern nicht. Sie wussten allerdings, dass die älteste Tochter, die vom Glauben total abgekommen sei, jetzt in ihrer Stadt wohnen würde, mit ihrem Mann und der Sohn. Sie wussten nicht, dass ich gelähmt war. Sie wussten nicht, dass mein Vater soeben gestorben ist. Sie wussten nicht einmal, dass er im Spital war. Sie haben einfach pauschal allgemein dafür gebetet, dass meine Eltern und dann auch ich zum Glauben finden könnten. Aber bekanntlich kann man nur zum Glauben finden, wenn man lebt. Und so hat Gott als so beiläufiges Produkt von diesem Gebet, dass mein Vater zum Glauben kommen sollte, mein Vater wieder zum Leben erweckt. Denn freilich kann man nicht als Tote zum Glauben kommen. Dann ist es zu spät. Das erfuhren wir erst einige Jahre später. Ja, am Anfang war das ja berührend. Die Nachbarn, die Freunde, die um uns kümmerten, aber wer möchte ständig um die Nöte des Lebens erinnert werden? Und allmählich bröckelte die Hilfe und die Freundschaften ab. Wir verarmten als Familie. Gott war am Flügen. Horcht auf und höret meine Stimme, vernehmt und höret meine Rede. Pflügt all den Tag den Flügel um zu sehen, bricht auf und furcht er unaufhörlich seinen Boden. Ist nicht so, wenn dessen Fläche er geebnet hat, dass Diller ausstreut. Meine Ziel ist natürlich, dass der Saaten der Boden kommt, bevor der Regen anfängt. Kümmel sät, den Weizen, Hirse, absetzt, die Gerste abgesondert, denn Emmer, eine Urweizenart, abgegrenzt. Diese drei Worte, absetzt, abgesondert, abgegrenzt, zeigen wieder eine bäuerliche Weisheit. Und so eben auch eine göttliche Weisheit. Man tut nicht der Saat beliebigen den Boden. Ein guter Landwirt kennt seinen Boden, er weiß, das ist eher für Weizen geeignet, das für Dill und so weiter. Jahrelang, jedes Mal, wo ich in der Nähe von Stuttgart Vorträge hatte, besuchte ich auf dem Heimweg eine alte Bäuerin. Und jedes Mal, wenn ich ankam bei ihr, da war ein dicker Mercedes mit S. Sie war der Geheimtipp für viele gut betüchte Bürger von der Stadt Stuttgart. Die sind über 30 Kilometer gefahren, um bei ihr Kartoffeln und gelbe Rüben, also Karotten, zu kaufen. Weiß nicht, was ihr sagt. Man wusste, sie hat weit und breit die besten Kartoffeln. Sie war unheimlich stolz, dass ihre Kartoffeln und gelbe Rüben sogar mit dem Kanadier in die Schweiz kamen, ja, gebracht wurde. Und so haben wir uns ein bisschen befreundet über die Jahre. Und einmal, wo keine Mercedes da waren, habe ich Zeit gehabt und ich habe sie gefragt, sagen Sie mir mal, was ist Ihr Geheimnis? Warum haben Sie weit und breit die besten Kartoffeln und gelbe Rüben? Sie hat gesagt, ich kenne meinen Boden. Sehen Sie, ihr wisst, in dieser Sorte braucht mehr Sand, diese ein bisschen mehr Lehm. Das ist dasselbe bei den Karotten. Ich kenne meinen Boden. Tja, ich habe gedacht, das ist einmal interessant. Das ist schon eine Weisheit. Und so geht Gott mit Menschen auch ganz individuell um. Meine Mutter als Krankenschwester hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. Sie hat in ganz Nordamerika herum geschrieben und so weiter, bis sie eine Therapie entdeckte, irgendwo in den Staaten, eine andere Krankenschwester hat eine Therapie entwickelt, mit heißen Tüchern, dämpfend heiße Tücher und viel Massage und so weiter. Und so konnte sie meinen Vater, was seinen Oberkörper anbelangt, wieder therapieren, aber er blieb den Rest seines Lebens im Rollstuhl. Zumal wir verarmten, die Kriegsrente und die Invalidenrente hat überhaupt nicht ausgereicht, musste meine Mutter arbeiten gehen, obwohl sie zu jener Zeit schon gesundheitlich ziemlich angeschlagen war. Und sie ging arbeiten und hat mein Vater dann beigebracht, wie man kocht. Er hat zwar alles über Kochen gewusst, aber war nie in einer Küche. Und so hat sie ihn angelernt. Zuerst, wie man Wasser macht, ohne dass der Kessel kaputt geht und so weiter. Ja, nach und nach, er machte Fortschritte, Spiegeleier und so und Spaghetti. Und als es einmal so weit war, fragte sie, Erik, möchtest du einen Kuchen backen? Ja, freilich, stell mir die Zutaten in Reichweite, gib mir ein Rezept, ich mache den Kuchen. Dann kam meine Mutter am Abend nach Hause, es hat herrlich nach Kuchen gedüftet, nicht einmal verbrannt. Sieht den Kuchen auf dem Tisch, ist aufgegangen, nicht wie das in sich zusammengesackt. Oh, hat sie gesagt, ich habe Hunger, darf ich ein Stück haben? Freilich, sagt er ganz stolz, schnitt für seine Frau ein Stück Kuchen. Sie nimmt ein Biss, knistert ein bisschen zwischen den Zähnen. Ah, Eierschale, kann's geben. Nimmt nochmals ein Biss, hat's noch mehr geknistert, schaut den Kuchen an. Erik, das sind lauter Weiße, das sind Eierschalen. Ja, freilich, sagte der Ingenieur, steht im Rezept, ein ganzes Ei. Wahrscheinlich die Frauen, die am lautesten lachen, haben Techniker oder Ingenieur als Männer, ja. Also mein Vater blieb den Rest seines Lebens im Rollstuhl. Sein Sohn wurde geheilt, und zwar komplett. Sie haben gemerkt, ich bin nicht gelähmt. Mein Vater wurde im Rollstuhl gelassen, um seinen Dienst im Leben zu tun. Und Gott hat mich geheilt, um heute Morgen hier zu sein. Um die Forschung zu machen, die nötig ist für solche Predigten und Vorträge. Ich wäre ganz bestimmt nicht im Rollstuhl zu euch gekommen. Gott hat mich geheilt. Denn ermutigt von der Nachricht, dass Herr Wisken auf eine mirakulöse Art und Weise wieder zum Leben erweckt wurde, das war eine Sensation bei uns in der Stadt, haben die betenden Christen weiter gebetet. Auch für mich. Und ich könnte plötzlich wieder laufen. Das war auch ein Wunder. Gott hat ihn, der Landwirt, ja zum Rechten unterwiesen. Sein Gott hat ihn gelehrt, ob der Landwirt einem bewusst ist oder nicht. Seine Weisheiten kommen schlussendlich von dem Gott, der genauso weise mit unseren Herzen umgeht. Darf ich euch schockieren, einige vielleicht? Ich habe ein Hobby, italienische Weine. Habe viele Vorträge in Italien. Mein Übersetzer ist genauso gut italienisch wie ich. Er ist Italiener. Die Piero und ich, wir bereisen das ganze Land. Und wir kennen die guten Restauranten. Man muss immer gucken, das ist übrigens ein heißer Tipp. Wenn Sie in Italien sind und Sie sehen ein Auto mit einem S oder ein M, vor dem Restaurant geparkt, fahren Sie weiter. Das sind Touristenrestauranten. Sie halten Schau auf Restauranten, wo ein Lieferwagen steht, ein Handwerker sein Wagen, ein Ferrari. Sie gehen hinein und da sind Geschäftsleute, die mit weißen Hemden und da sind Arbeiter mit blauen Kleidern und die sitzen alle zusammen. Da kann man gut essen. Und sie gehen nicht um 6 Uhr am Abend, sie gehen erst ab 9 Uhr abends. Ja, vorher ist alles für die Touristen. Also wenn sie wirklich echt italienisch essen wollen. Und lassen Sie nicht von dem Aussehen äußerlich von dem Restaurant und auch nicht von den Tischen und Tischtüchern ablenken. Es kommt auf die Küche darauf an. Okay, wir haben die Gelegenheit, Piero und ich, auch Wein direkt zu beziehen. Bei Winzern, die wir persönlich kennen, und ich stand einmal in einer unserer Lieblingsweingüter mit dem Winzer am Fuß vom Weinberg und er sagt, Signor Wiskin, den Wein, den Sie am liebsten haben, der wächst oben auf dem kleinen Hügel dort. Deswegen heißt er auch der kleine Hügel. Ich sag, ja, was ist anders? Sind das andere Trauben? Nein, das sind dieselben Trauben wie hier unten. Ich sag, was soll denn anders sein? Alles dieselbe Trauben, selbe Hanglage, Südosten und so. Ja, für Sie als Laie natürlich. Sieht alles gleich aus. Aber jetzt gebe ich Ihnen Erlaubnis, wir stehen kurz vor der Ernte. Sie gehen in den Weinberg hinein, Sie nehmen hier unten ein paar Trauben, kosten sie, laufen sie einige Meter, kosten wieder, bis sie ganz oben sind und vergessen Sie nicht, oben auf der kleinen Hügel auch welche zu kosten. Ich kam hinunter, unterdessen stand er mit einer Flasche von diesem Lieblingswein, der kleine Hügel, und sagte, ja nun? Ja, habe ich gesagt, tatsächlich. Die Trauben oben waren ganz anders. Aber wie kann das sein? Es sind dieselbe Trauben, dasselbe Lager. Es ist nicht dasselbe. Er hat gesagt, der Wein hat gern trockene Füße. Dort oben ist ein karger, wasserdurchlässiger Boden und hier unten staut sich das Wasser. Wir brauchen die Trauben, aber für minderwertige Weine. Das ist für Aldi, ja, und so. Entschuldigung. Wahrscheinlich muss ich heute Abend Buße tun für diese Bemerkung. Aber, ja. Und er sagt, der Wein hat gern kalte Nächte und dort oben gibt es ein Mikroklima. Es ist einfach ein paar Grad kühler in der Nacht als hier unten. Das war Samstag, ich fuhr nach Hause und habe am Sonntagmorgen in unserer Gemeinde zum ersten Mal diese Predigt gehalten. Den Text kannte ich schon, aber jetzt hatte ich eine hervorragende Illustration vom Weinberg. Wie Gott ganz individuell, wie der Winzer, wie die Bäuerin mit ihren Kartoffeln, wie Gott ganz individuell mit unseren Herzen umgeht. Also, wir führen es als Ganze wieder vor Augen, horcht auf und höret meine Stimme, vernehmt und höret meine Rede, pflügt all den Tag, den Pflüger um zu sehen, bricht auf und furcht er unaufhörlich seinen Boden. Ist nicht so, wenn dessen Fläche er geebnet hat, dass Dill er ausstreut, Kümmel sät, den Weizen, Hirse absetzt, die Gerste abgesondert, den Emmer abgegrenzt. Er, Gott, hat ihn, der Landwirt, ja, zum Rechten unterwiesen. Sein Gott ist ihn gelehrt. Bis jetzt ging es um Bodenvorbereitung und Säen. Aber das Ziel ist natürlich die Ernte. Ja. Wir haben betrachtet, wie der Boden vorbereitet wird, wie gepflügt wird, wie ganz individuell gesät wird. Aber schlussendlich ist das Ziel die Ernte. Und wie gesagt, bei den Palästinensern wird nach wie vor sehr viel, es gibt moderne palästinensische Landwirte freilich, aber die meisten arbeiten von Hand. Also das Getreide wird von Hand entweder direkt aus dem Boden gerüpft, das ist die Arbeit der Frauen, oder mit einfachen Sicheln abgetrennt. Ja. Die kleinen Kinder, sie tragen die zusammengebundenen Bündel zu einem Haufen. Da kommen die Teenager mit dem Esel, holen diese Bündel und bringen sie zum Dreschplatz. Und dann ist der Vater dran. Entweder treibt er Tiere über das unterdessen getrocknete Getreide und die Hufe von den Tieren trennen Korn von den Stroh. Oder mit einem Wagen fährt er hin und her und die Wagenräder trennen der Weizen vom Stroh. Oder der Dreschlitten. Ein Dreschlitten, ja, viele kleine Löcher mit scharfen Steinen drin, man muss sie immer wieder ersetzen, die fliegen heraus. Und das trennt Korn vom Stroh. Dill, Kümmel oder Weizen? Ich denke, Weizen hat jeder erkannt. Ja. Dill ist nicht ganz so hart wie Weizen, ein bisschen weicher. Kümmel meine ich, aber niemals so weich wie Dill. Dill ist ganz zart. Und das ist immer für mich ganz interessant, meine Zuhörer so ein bisschen über die Daumen zu peilen und zu überlegen, der Typ hier, Dill, Kümmel oder Weizen. Seine Frau wird es wissen. Ich kann es vielleicht erahnen. Gott weiß es ganz genau. Wie hart ist der Schädel? Ja. Und genau wie Gott ganz individuell umgeht, bei der Bodenvorbereitung und beim Säen, so geht er bei der Ernte auch ganz individuell mit uns um. Eigentlich dieselbe Weisheiten, die die Bauern haben. Denn wir lesen in unserem Text, den Dill, das ist der zarteste von den drei, wird mit dem Schlitten nicht ausgedroschen, noch über Kümmel das Wagenrad gerollt. Da würde alles kaputt gehen. Und Gott will natürlich, und er muss auch in unserem Leben wirken, aber nicht um uns zu zerstören, zu malmen, platt zu drücken, sondern um uns zu helfen. Nein, mit dem Stecken, eigentlich eine biegbare Rute, wird Dill geklopft, ganz sanft. Kümmel ein bisschen fester mit einem festen Stab, aber niemals so mit Dreschschlitten oder Wagenräder oder mit den Hüfen von den Tieren. Nun, vielleicht denkt jemand, ja, ich bin so zart wie diese Pflanze hier. Gott muss nicht mit mir streng umgehen. Ich habe 3 Töchter, deswegen ziemlich viele graue Haare. Jeder ist anders. Und einmal sitzen wir als Familie am Mittagstisch. Plötzlich, ohne dass ich was gesagt habe, ohne dass ich was getan habe, ohne dass ich irgendein Kind angeschaut habe, fliegt ein Teller Spaghetti über den Tisch mir voll ins Gesicht. Eine meiner lieben Töchter schmeißt ihr Vater Spaghetti ins Gesicht. Ich stehe auf, zu Taten bereit, erblicke meine Frau, die wirft mir einen Blick zu, Richard, bleib cool. Wie kann man cool bleiben mit heißer Spaghetti im Gesicht? Ja? Aber ich habe gelernt, über die Jahre auf die Weisheit meiner Frau zu achten. Ich war Einzelkind aus erklärlichen Gründen. Ja. Ich hatte keine Erfahrung mit pubertierenden Schwestern und so. Meine Frau schon. Sie hatte 2 Schwestern, 2 Brüder. Sie hat ihre Erfahrungen gemacht. Richard, bleib cool. Also, ich sage, Tochter, komm, geh mir ins Schlafzimmer. Dann habe ich gesagt, was ist da los? Spuck. Und dann kam es. Diese Tochter ist anders als die Älteste. Die älteste Tochter, sie steigt am Morgen schwätzend auf dem Bett, schwätzt den ganzen Tag und fällt todmüde vom Schwätzen am Abend ins Bett. Die zweite Tochter, sie hat ein reiches Innenleben, aber sie behält alles drin. Sie redet erst am Abend, ab etwa 9 Uhr. Ja, und dann kommt's. Aber am jeden Tag hat sich scheinbar gestaut. Vielleicht hat meine Frau am Abend vorher keine Möglichkeit gehabt, mit ihr am Bett zu sitzen und wo sie ihr Kopf geleert hat. Ja. Auf jeden Fall flog Spaghetti. Also Spuck, was ist los? Und dann kam's. Alles, was in sich gestaut hat. Ich würde ihre kleine Schwester mehr lieben als sie. Und ich würde meinen, die Kleine mit den blonden Locken und die blauen Augen sei die Nette, die Liebe. Aber sie wickelt dich nur um den Finger. Sie ist fies. Und ich bekomme die Strafe für das, was sie angestellt hat. Du liebst sie mehr als ich. Ich habe gesagt, Tochter, es stimmt nicht, ich liebe euch beide. Gleich. Seid unterschiedlich, aber ich habe euch beide lieb. Aber anhand von den Beispielen, die du jetzt erwähnt hast, verstehe ich, warum du meinst, ich würde die Kleine mehr lieben als du. Und ich möchte mich jetzt bei dir entschuldigen, dass ich diesen Eindruck erweckt habe. Denn ich habe gemerkt, sie hat nicht ganz Unrecht. Tatsächlich, die Kleine mit ihren blonden Locken und ihren blauen Augen hat der Vater ganz schön um die Finger gewickelt. Sie war die Liebe in Person. Sie war Dill. Aber im Grunde genommen, fies. Ja, sie schlägt ihre Großmutter nach. Die Liebe in Person, die Zarte, die Nette, mit dem knallharten Schädel, die ihre Schwester abseits getrieben hat. Und der Vater und Mutter ignoriert hat und ihr Weg gegangen ist. Nun, im 3. Mose, Kapitel 19, Vers 15 steht, du sollst den Großen nicht begünstigen. Hört sich gut an, ja? Die Saaten, die Bonzen und so. Aber da steht in einem größeren Zusammenhang, du sollst den Geringen nicht vorziehen. Aber auch den Großen nicht begünstigen. Aber zuerst kommen die Geringen. Susanne und ich sitzen wieder am Tisch von einer Großfamilie, 6 Kinder, Mutter, Vater, nördlich von Stuttgart, gute Freunde, seit Jahren kennen wir diese Familie. Die Mutter, eine geborene Kindererzieherin. Mit einer großen Weisheit und Lebenserfahrung, ja, 6 Kinder. Aber das 6. Kind, sehr schwer behindert, im Gegensatz zu allen anderen. Und Susanne und ich blicken einander an und staunen nicht schlecht, wie diese Mutter ausgerechnet den Behinderten strenger erzieht, als das der Fall war bei den anderen Kindern. Wir kennen die Familie schon lange. Sie muss unsere Blicke gesehen haben, und als die Kinder alle im Bett waren, hat sie schmunzelnd gesagt, ihr werdet euch wohl gewundert haben, dass ich mit dem Timon so streng bin. Ich gesagt, wisst ihr, die Behinderten sind oft sehr schlau. Und die verstehen es, ihre Behinderung, ihre Schwäche strategisch einzusetzen, um die ganze Familie nach ihnen tänzeln zu lassen. Ich muss mit ihm streng sein, weil ich ihn liebe. Unterdessen habe ich mit anderen Leuten geredet, die beruflich mit Behinderten zu tun haben, und die sagen, das ist sehr oft der Fall, dass diese Menschen ihre angebliche Zartheit missbrauchen, sehr schlau, um sich durchzusetzen. Du sollst den Geringen nicht vorziehen. Und ausgerechnet die Liebe in Person, sie ist die, die für uns völlig unerwartet uns heutzutage die größte Schwierigkeit macht. Sie ist gläubig, wie ihre Geschwister, aber sie lebt heute mit einem geschiedenen Mann, unverheiratet. Der ist fast 20 Jahre älter als sie. Eigentlich, man sagt, versteht sie die Welt noch? Was ist? Sie geht den Weg ihrer Großmutter. Wird Brotkorn immer zu zerdroschen und der Weizen und der Gerste, das ist hart. Da muss man mit dem Schlitten oder mit den Wagenrädern oder mit den Pferden von den, der Hüfe von den Tieren. Aber wird Brotkorn immer zu zerdroschen? Nein, nicht ganz und gar, drischt er mit Dreschen. Und wenn er des Wagens Rad und seine Pferde darüber treibt, zermalmt er es doch nicht. Es ist nicht Gottes Absicht, wenn er tief pflügen muss oder wenn er ziemlich robust dreschen muss in unserem Leben. Es ist nicht seine Absicht, uns zu zermalmen, zu zerstören. Er will uns helfen. Und er kennt jeder von uns. Er weiß, wie viel, wie wenig. Er ist der, der entscheidet. Das war eine wichtige Lektion für mich als Vater. Nicht alles, was lieblich aussieht, ist in Wirklichkeit. Einfach, das kann eine Fassade sein. Aber Gott wirkt bei dieser dritten Tochter weiter. Auch sie wird wie die Großmutter einiges erleben. Wir denken nicht triumphierend darüber nach, eher mit Trauer, aber wir kennen den weisen Landwirt im Himmel. Meine Mutter, schwach, am Ende ihre Kräfte, wir waren verarmt, wir waren vereinsamt. Sie läuft Mitte Monat mit einer leeren Einkaufstasche und fast leeren Geldbeutel. Sie wusste, sie hat nur noch genug Geld, um einzukaufen. Essen einzukaufen für die nächsten beiden Tage. Aber das war Mitte Monat. Was machen in den nächsten 2 Wochen? Und währenddem sie ziemlich zerknickt die Straße hinunterlief, fiel plötzlich aus dem Himmel ein Stück Brot zu ihren Füßen. Boink, Brot. Sie schaut nach oben, sie stand gerade unter einem Baum, und oben auf der Baumspitze saß ein großer, schwarzer Rabe, der scheinbar, plumps, ein Stück Brot zu ihren Füßen fallen ließ. Nun, sie hat schon lange die Bibel nicht mehr gelesen, aber ihre Eltern haben in China den Boden gelegt. Und sie hat als Kind die Geschichte von dem Prophet gekannt. der ziemlich tuch war. Und Gott ließ Raben kommen, um ihn mit Brot zu ernähren. Da dachte sie mit einem Schlag, ich habe Gott verlassen, aber jetzt gibt er mir ein Signal, er hat mich nicht verlassen. Wird Brotkorn immerzu zerdroschen? Nein, nicht ganz und gar, drischt er mit Dreschen. Und wenn er des Wagens Rad und seine Pferde darüber treibt, zermalmt er es doch nicht. Er wird uns nur, so weit wie wir es wirklich ertragen können, manchmal meinen wir, es geht nicht mehr und es geht doch weiter, aber Gott weiß. Nur ein paar Tage später waren meine Großeltern mütterlicherseits wieder auf Besuch. Es ist nämlich so, als ich gelähmt wurde und mein Vater total gelähmt wurde, hat mein Großvater seine liebe Arbeit, seine Arbeit, die er sehr gern tat, im Nordkanada unter Indianern und Trapa, mit schwerem Herzen hinter sich lassen müssen, zog als Pfarrer in eine kleine Kirchengemeinde, einige so 2 Stunden von uns entfernt. Da war gerade eine Stelle frei. Meine Großeltern waren sehr weise. Sie haben nicht auf meine Mutter hineingedroschen. Jede Woche haben sie uns besucht. Der Vater, der Großvater hat so alles Praktische, was nötig war, im Haus gemacht, während dem meine Großmutter, meine Mutter half mit dem Kochen und so. Dieselbe war nicht so wohl getucht, die konnte nicht uns ernähren, aber helfen konnten sie. Meine Großeltern haben nie ihrer rebellischen Tochter gesagt, so Tochter, wir haben dich gewarnt, merkst du nicht, wie Gott mit dir redet, du hast dein Bett gemacht, jetzt kannst du drin schlafen, nein. Mein Großvater, meine Großmutter, die kannten ihre Tochter. Sie wären nur noch mehr verhärtet. Sie haben geholfen und gebetet, wie die Weltmeister gebetet. Es war ein paar Tage später, nach diesem Erlebnis mit dem Brot, die Großeltern waren wieder auf Besuch. Meine Mutter stellte irgendeine Frage, die hat nichts mit der Bibel zu tun. Sie hat ihr Vater was gefragt und er sagt, Tochter, ich möchte dir etwas vorlesen aus der Bibel. Meine Bibel ist im Auto, hol deine Bibel, wenn du noch eine hast. Er hat es nicht sarkastisch gesagt, wenn du noch eine hast. Ne? Nein, nein. Sondern er wusste nicht, ja, ob sie noch eine Bibel hat. Die Mutter raste schnell, durchstöberte Bücherregal. Ah, da war noch eine Bibel. Staub ab und so. Und gibt es ihrem Vater. Aber diese Worte, die drangen in den nächsten Minuten tief in ihr Herz hinein. Wenn du noch eine hast. Sie fiel auf ihren Knien, bat Vater, Mutter um Vergebung und Gott und fing an, für meinen Vater und für mich zu beten. Es hat 5 weitere Jahre gedauert, bis ich endlich so weit war, bis ich meinen Widerstand aufgab und während einem Volleyballspiel mich bekehrte, wo sonst, und 5 weitere Jahre, bis mein Vater so weit war. Auch dies geht aus vom Herrn der Herrscharen, der Wunderbares plante, Großes hat erzonnen. Ich habe von 2 Töchtern heute Morgen gesprochen. Ich werde gleich vom ersten, die ich gestern Abend ein bisschen erzählt habe, aber zuerst zu meinem Vater. Mein Vater, als er und ich gläubig wurden, wir waren alle gläubig und wir wussten, Gott hat mich geheilt, dann was lag näher, als Gott anzuflehen, er möge meinen Vater doch heilen, dass er wieder laufen könnte. Welcher Junge möchte nicht einen gesunden Vater? Welche Frau, die sowieso schwach ist, möchte nicht einen gesunden Mann, der wieder als Elektroingenieur arbeiten könnte? Und Gott hat diese Gebete nicht erhört. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir realisiert haben. Ich meine, es hat unterdessen Leute gegeben, wenn ihr wirklich glauben würdet, könnte Gott ihn heilen und so weiter und so fort. Ja. Aber wir realisierten, meine Mutter, mein Vater und auch ich, Wir realisierten, dass Gott meinen Vater im Rollstuhl gelassen hat. Nicht in Absicht hatte, ihn zu heilen, trotz unserer Flehen, denn Gott hat ihn für einen Dienst gebraucht, den ich als Kerngesunder nicht so toll tun kann. Denn wenn ich schwachen, behinderten Menschen sage, Gott kann helfen, dann denken sie, tja, was versteht er von meinem Leiden? Der war praktisch nie krank. Also, ich kann herumreisen, ich kann forschen, ich kann Vorträge halten, aber ich bin kein guter Seelsorger für schwache Menschen. Meine Frau hingegen, auch nicht gelähmt, hat diese Gabe. Mein Vater umso mehr. Denn wenn mein Vater vom Rollstuhl aus Menschen gesagt hat, Gott kann helfen, und sie haben gesehen, er war einmal fast 2 Meter groß, und wenn sie seine Geschichte kannten, mit Indianern und Trappern aufgewachsen, ein hochtalentierter Elektroingenieur, der aber jetzt seit Jahren an einem Rollstuhl gefesselt sei. Wenn die Frau am Einkaufen war und er im Bett liegt und er muss wieder einmal sein Geschäft machen, dann muss der kleine Richard sein Hintern putzen mit dem WC-Papier. Welch eine Demütigung für so einen Mann. Und wenn dieser Mann sagt, Gott kann helfen, das war ein Hammer. Wie viele Menschen sind von meinem Vater, weil er im Rollstuhl war, geholfen worden. Gott hat mich geheilt, um hier zu sein, und mein Vater im Rollstuhl gelassen. Und jetzt, Christa, nochmals. Wir haben gestern Abend von ihr gesprochen. Auch sie hat blonde Locken und blaue Augen, und sie versteht es sehr clever, sie ist Lehrerin, sehr clever, ihre weiblichen Alluren einzusetzen. Ich sitze in der Stube, lese die Zeitung. Christa stürzt hinein, ganz aufgeregt, und erzählt die beiden jüngeren Schwestern, was gerade geschehen sei. Sie wäre von einem Polizist angehalten, sie sei zu schnell gefahren. Und dann hat sie die beiden kleinen Schwestern erzählt, oder jüngeren Schwestern erzählt, was sie machte. Sie hat das Autofenster heruntergekurbelt, schaut den Polizist intensiv in die Augen, schüttelt ein bisschen ihre blonde Locken und sagt, oh, Entschuldigung, ich bin zu schnell gefahren. Danke, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Und dann sagte sie ganz knallhart zu den beiden jüngeren Schwestern, und er war so von mir angetan, er hat mir nicht einmal einen Bußzettel gegeben. Ja, unsere Christa, sie weiß schon, was sie will. Und es hat lange gedauert, bis sie überhaupt den Traummann fand. Sie hat ziemlich hohe Ansprüche gehabt. Sie ist gläubig, also der soll auch ein gläubiger Christ sein. Natürlich soll er attraktiv sein, er soll sportlich sein, gute Ausbildung und so weiter, das Übliche. Ja, aber dann hat sie 4 Sonderwünsche. Er soll nicht viel größer sein. Also sie möchte schon ein bisschen aufschauen, aber ja. Ich kannte die Großeltern, er fast 2 Meter und meine Mutter kleiner als ich. Also, nee, so nicht. Sie mag den Männern überhaupt nicht, die ihre Köpfe scheren und sowieso fast keine Haare haben. Also mindestens einen schönen Haarschopf haben, dafür hat sie auch gebetet. Er soll nicht wie der Vater herumreisen mit Vorträgen, wie der Großvater Pfarrer sein. Sie möchte schon mit ihrem Mann Kinder- oder Jugendarbeit machen, aber er soll einen anständigen Beruf nachgehen und was an Kohle verdienen und so. Und dann hat sie einen Sonderwunsch, halten Sie sich fest an den Stühlen. Er sollte Schweizer sein, ihre Mutter ist Schweizerin, sie hat Doppelbürgerrecht, ja. Oder ein Kanadier wie der Vater, aber ja, kein Deutscher. So sagen die Schweizer, die Deutschen, ja. Okay. Und dann war es einmal so weit. Da kam der Traummann. Genau wie sie sich gewünscht hat, ein gläubiger Christ, attraktiv, sportlich, gute Ausbildung und so weiter. Allerdings kein normaler Christ, sondern Pfarrer. Mit wenig Haar, eigentlich mit gar kein Haar, deswegen trug er sogar bei der Hochzeitsfotos den großen Hut. Kein Kanadier, sondern gebürtiger Schwabe. Ich weiß noch, das erste Mal, wo unsere Christen, die waren verlobt, aber noch nicht verheiratet, Andi brachte sie nach Stuttgart zu seinen Eltern, ihre zukünftigen Schwiegereltern. Sie kam in Tränen nach Hause. Christa, was ist los? Wie kann ich diesen Mann heiraten? Ich sag, wieso nicht? Du hättest das erleben sollen. Seine Mutter hat ein wunderbares Essen gekocht. Und was sagt mein Andi? Man kann sie essen. Ich habe gesagt, Christa, gewöhn dich daran. Nicht geschumpft, nicht geschumpfen ist Lob genug. Du hast mit Schwaben zu tun, nicht mit Kanadier oder Schweizer. Okay. Und freilich, sie erwarten es schon einiges größer. Nun geht sie ins Leben mit dem, den sie nie wollte, aber mit dem, glauben wir, den Gott für sie wollte. Und ich kann euch sagen, er hat sie unheimlich lieb, aber er lässt sich nicht um den Finger wickeln. Er liebt ihre blonde Locken, ihre blauen Augen, aber er ist und bleibt Schwabe. Sie tut ihm gut und er tut sie gut. Und jetzt warten sie schon seit einigen Jahren auf ein Baby. Es waren Zwillinge und beide sind im Mutterleib gestorben, in diesen Tagen. Und deswegen habe ich als Grabstein, als Erinnerung an diesen Kindern, etwas gemacht, das ich nie machen wollte. Ich habe den Vortag, Geisterbaum, neu gemacht. Und ich werde den Vortrag nie in der Zukunft halten, ohne dass ich an diesen Zwillinge denke. Es ist einfach wie Josua damals, 12 Steine aus dem Jordan, stellt sie im Ufer auf und wenn die Kinder später fragen, sagen, ja, das und das ist geschehen. Das ist eine ständige Erinnerung. Ich habe einen anderen Vortrag, den ich auch in ähnlicher Art und Weise gemacht habe, gerade als eine liebe Schwester im Herrn gestorben ist, eine, die jahrelang für uns gebetet hat. Ja. Also, führen wir es nochmals vor Augen. Horcht auf und höret meine Stimme, vernehmt und höret meine Rede. Pflügt all den Tag, den Pflüger um zu säen, bricht auf und furcht er unaufhörlich seinen Boden. Ist nicht so, wenn dessen Fläche er geebnet hat, dass Dill er ausstreut, Kümmel sät, den Weizen, Hirse absetzt, Gerste abgesondert, den Emmer abgegrenzt. Er hat ihn ja zum Rechten unterwiesen, sein Gott, es ihn gelehrt. Denn Dill wird mit dem Schlitten nicht ausgedroschen, noch über Kümmel das Wagenrad gerollt. Nein, mit dem Stecken wird Dill geklopft, der Kümmel mit dem Stab. Wird Brotkorn immerzu zerdroschen? Nein, nicht ganz und gar, drischt er mit Dreschen. Und wenn er des Wagens Rad und seine Pferde darüber treibt, zermalmt er es doch nicht. Auch dies geht aus vom Herrn der Herrscharen. Der wunderbares Plante, Großes hat er sonnen. Und bitte nicht vergessen, Ihr Handy wieder flott zu stellen. Meine Frau Susanne, vor mehr als 40 Jahren, sagte, Richard, wir heiraten in Kanada. Deine Eltern können wegen Vater nicht in die Schweiz kommen. Ich habe 4 Geschwister. Du bist Einzelkind. Deine Eltern sollen die Hochzeit erleben. Und so war das auch. Wir haben am Abend geheiratet, denn meine Verwandten, die kommen von weiter her, die haben arbeiten müssen. Es war Freitagabend. Und ich weiß noch, ich wartete eine Stunde lang in die Kirche, also in der Gemeinde, auf meine Braut. Sie kam nicht. Der Organist hat alles gespielt, was er an Noten hatte, suchte fieberhaft nach mehr. Meine liebe Susanne hat geschlafen. Und meine Mutter, sie wohnte bei meiner Mutter, meine Eltern. Meine Mutter hat gesagt, mein Sohn hat mich ein ganzes Leben lang warten lassen, jetzt kann er ein bisschen warten. Ja, sie hat immer noch den harten Schädel gehabt, ja. Aber sie wusste, ihre Schwester, die Lehrerin war, hat erst um 4 Uhr am Nachmittag fertig und musste von Toronto, 200 Meilen, also wollte die Schwester auch ein bisschen mehr Zeit geben, um einzutreffen. Und so habe ich gewartet. Unterdessen etwa dreimal aufs Klo. Ja. Nach der Trauung kam eine alte Frau auf mich zu, packte mich am Arm und sagte, Richard Wiesken, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich gehöre einer kleinen Gebetsgruppe an, wir haben seit Jahren für dich gebetet. Ermutigt durch dein Wunder an deinem Vater haben wir weiter gebetet. Ermutigt dadurch, dass du wieder laufen könntest, haben wir weiter gebetet. Wir haben erlebt, wie deine Mutter wieder zum Glauben zurückfand, wie du und dein Vater zum Glauben kamen. Wir haben das alles erfahren, ohne dass du uns kanntest. Ich hatte nicht gedacht, dass ich lang genug leben würde, dass ich deine Hochzeit erleben würde. Aber das ist irgendwie einfach schön, dass ich hier sein dürfte. Und weißt du, Richard Wiesken, ich glaube, mein Dienst ist getan. Ich kann heimgehen. Kurz darauf ging sie zu ihrem Herrn Heiland in den Himmel. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese treuen Menschen, die uns nicht kannten, die aber für uns beteten, jahrelang. Die meisten von ihnen sind schon längst bei dir im Himmel. Und sie wissen nicht, dass ich heute in Memmingen stehe, als Folge ihrer Gebete. Ich möchte dir danken für betende Menschen. Ich danke dir für alle meine Kinder. Ich danke dir für meine Frau. Ich bin ihr nicht würdig, aber ich danke dir, Herr. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Und unsere Kinder erleben es auch wie wir alle. Wir spüren den Flug, wir spüren, dass Gott ganz individuell mit